Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kleinstadt Vibes. Heute spreche ich mit Isi Zestemann. Isi ist angehende Lehrerin. Sie ist gerade in ihrem Referendariat an einer Schule hier in Forst. Und wir haben ein wenig darüber gesprochen, wie es denn ist, ja, hier Lehrerin zu sein oder Lehrerin zu werden. Welche Herausforderungen sie bewältigen muss und wie ihr Arbeitsalltag im Allgemeinen aussieht. Wir haben auch darüber gesprochen, warum sie dann überhaupt in Forst ist oder nach Forst zurückgekommen ist. Und ja, wie sie das Leben hier in der Stadt sieht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge Kleinstadt Vibes mit Isi Zestemann. So, Isi.
Ja. Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen. Danke, dass du hier mitmachst und dass du, ich weiß nicht, ein paar Fragen beantworten möchtest oder dass du einfach mal erzählst, wie du denn so die Stadt aus deiner Sicht siehst, warum du hier bist oder du warst ja auch kurz weg und warum du wieder zurückgekommen bist. Genau, aber das im weiteren Verlauf. Für die, die ich nicht kenne, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, also mein Name ist Isabel, ich bin jetzt 25 Jahre alt und lebe in Forst, mache aktuell mein Referendariat, also ich habe Lehramt studiert, Grundschullehramt und mache gerade mein Referendariat in Forst an einer Grundschule und ansonsten versuche ich das erstmal über die Bühne zu bringen, ja.
Über die Bühne bringen, also es ist... Ist es schwer? Also ist es anspruchsvoll?
Naja, vor dem Ref bekommt man öfter mal über Social Media oder auch über Hörensagen erstmal so Horrorgeschichten, dass es übelst stressig wird und dass man vor diesen ganzen Unterrichtsproben tierisch aufgeregt sein wird, dass man ellenlange Texte schreiben muss und so für die Probe an sich musst du halt einen Unterrichtsentwurf schreiben. Und die sind halt relativ umfangreich. Und ja, na klar, das macht einem erstmal ganz schön Druck, weil das ist nicht so unterrichten, wie man sich das jetzt im Alltag vorstellt, sondern man möchte ja schon zeigen, so die Creme de la Creme. Und wenn man dann halt wirklich viel Vorbereitung hat und viel Zeit da investiert, dann ist es schon ab und an stressig, ja, würde ich sagen.
Warum hast du dich entschieden, Lehrerin zu werden?
Puh, das war erst so auf Plan B-Schiene. Also ursprünglich wollte ich Sportwissenschaft studieren. Ich war ja auch an der Sportschule, habe Leistungssport gemacht und ich wusste halt, in die Richtung soll es gehen und habe Sportwissenschaften angefangen über die Bundeswehr. Wollte ich diesen Laufbahn einschlagen, aber habe mich dann relativ zeitig dagegen wieder entschieden.
Was war der Grund?
Naja, die Grundausbildung, die habe ich ganze 3 Wochen überlebt. Und irgendwie, es war ein Gefühl von, nein, mach's einfach nicht oder tu dir das nicht an. Es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und dieser Aha-Moment kam halt dann erst vor Ort. Tatsächlich.
Okay.
Ja, deswegen habe ich da die alles abgebrochen und bin dann erstmal wieder zurück in die Heimat. Die Grundausbildung war ja auch in Buxtehude irgendwo und habe dann erstmal gejobbt und habe geguckt, wo, was, wie könnte ich jetzt machen. Sport stand für mich immer im Vordergrund, also ich wollte unbedingt was mit Sport machen. Und eine Freundin von mir, die hat schon Grundschullehramt studiert und die meinte, studiere doch einfach Sport auf Lehramt. Ja, Lehrer werden gebraucht und so und ist eigentlich ganz cool. Naja, und dann dachte ich, ja, ist vielleicht ein Weg und habe dann angefangen, mich so ein bisschen zu informieren, wo man studieren kann. Und in Brandenburg wäre es ja Potsdam gewesen, Berlin wäre ja auch relativ nah, aber ich habe mich dann für Leipzig entschieden.
Wie lange warst du in Leipzig?
4 Jahre, mehr oder weniger mit Unterbrechung, weil okay. Covid kam und ja, dann hatte ich nicht ganz so viele Semester in Präsenz.
Okay, also der Lehrerberuf an sich war nicht so wirklich, oder stand gar nicht auf deiner Liste eigentlich. Das kam zufällig.
Genau, genau. Okay. Und jetzt kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen.
Das ist so cool, ja?
Ja, also es ist wirklich Beruf aus Leidenschaft. Und ich glaube, ich kann auch nichts anderes. Also dieses Gefühl, ja, ich bin hier angekommen und eigentlich würde ich mir nichts anderes wünschen. Ich glaube, dann hat man es so geschafft. Und ich bin froh, dass sich das jetzt so rauskristallisiert hat. Und das ist wirklich für mich einfach was, wo ich richtig aufgehen kann.
Wie sieht denn so dein typischer Alltag aus als Lehrerin oder in deinem, wie nennt Referendariat?
Ja, meinem Referendariat, genau. Vorbereitungsdienst sagt man auch.
Vorbereitungsdienst, das, ja,
genau.
Das klingt so, deswegen, das klingt so richtig behördenmäßig.
Ja, genau. Also ich bin so ein Frühaufsteher. Ich brauche viel Zeit für mich. Mein Wecker klingelt tatsächlich 4.40 Uhr. Und ja, wir wissen, wann so eine klassische Unterrichtsstunde losgeht. Das ist deutlich später. Aber ich brauche einfach die Zeit früh, erstmal meinen Kaffee zu trinken, mich zu organisieren. Ich habe auch einen Hund, mit dem muss ich auch Gassi gehen. Also brauche ich einfach meine Zeit früh. Und dann bin ich tatsächlich auch mit einer der Ersten in meiner Schule, weil ich diesen Moment brauche, wenn man so reinkommt. Alles ist totenstill. Noch keine Kinder da, wenig Kollegen da, bis gar keine eigentlich. Also ich bin tatsächlich die Erste, die da irgendwie mit die Pforten aufschließt, mit unserer Schulsozialarbeiterin. Da komme ich erstmal an, dann schnacken wir eine Runde. Dann sortiere ich mein Zeug und gehe meistens dann relativ zeitnah schon in den Klassenraum, bereite alles vor. Ich brauche das, ich bin so ein Sicherheitstyp. Dann lege ich mir alles parat und dann kommen so die langsam die ersten Kollegen, wo man dann mal einen Schnack hält und das Wochenende auswertet oder wie auch immer. Ja, und dann, sobald es klingelt, die Kinder ins Haus gelassen werden, ja, dann geht's los. Dann die meisten, ja, gehen dann zum Unterricht und so auch ich. Also ich gebe jetzt noch nicht so viele Stunden wie eine vollwertige Lehrkraft, sage ich jetzt mal so. Im Referendariat sollen wir so ein bisschen geschützt werden. Also wir geben regulär 12 Stunden
Also
in der
alleine,
Woche.
das heißt,
Genau.
ohne dass noch jemand mit drin sitzt, sondern du bist
Na,
allein im Unterrichtsraum, oder?
das ist erst so zum Ende hin des Refs das Ziel. Am Anfang wird man stark betreut, erstmal hospitieren, guckt sich von seiner Mentorin was ab. Dann soll man nach und nach mehr Stunden machen. Und zum Schluss soll man dann wirklich seine 12 Stunden alleine geben und immer nur noch mal eine Rückmeldung kriegen von der Mentorin. Also es soll sich langsam steigern. Genau, und für 6 Vertretungsstunden bin ich noch beantragt. Wir dürfen also noch zusätzliche Vertretungsstunden geben und da überall Bedarf ist, nutze ich die auch. Ja, und so kommt man auf 18 Stunden, die man alleine gibt. Auf dem Papier.
Okay. Auf dem Papier, genau.
Ja, das ist immer wichtig dazu zu sagen.
Welche Fächer unterrichtest du?
Sport, Mathe, jetzt im Referendariat schwerpunktmäßig. Studiert habe ich aber noch Deutsch und Sachunterricht.
Und was möchtest du denn machen, wenn du fertig bist?
Ja, also Sport und Mathe bleiben, glaube ich, so meine liebsten Fächer. Ich glaube aber im Grundschulbereich muss man einfach flexibel bleiben und man muss auch damit rechnen, dass man auch die anderen 2 Fächer, die man auch studiert hat, entsprechend auch unterrichtet. Gerade wenn man Klassenleitung ist, soll man ja so viel wie möglich auch in der eigenen Klasse sein. Ja.
Hast du alle Klassenstufen oder nur erste bis dritte oder?
Tatsächlich bin ich gerade 3 bis 6 vorrangig. 1 und 2 gerade mal nicht. Also es bietet sich halt immer je nachdem an, was für eine Mentorin man hat, wo die unterrichtet, ne? Und da bin ich jetzt vorrangig eher bei den größeren.
Okay, würdest du dir wünschen, dass du auch bei den kleineren mit dabei bist oder?
Ja, später gerne, weil Klasse 1 und 2 sind einfach die Königsklasse. Also man sagt immer so, es ist das Herausforderndste, erstmal bei den Basics anzufangen, Kindern lesen und schreiben beibringen, rechnen beibringen. Also man ist ja wirklich beim Urschleim. Die kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen aus der Kita. Dafür ist für mich Klasse 1 echt Königsklasse. Früher oder später gern. Auch jetzt, wenn es sich angeboten hätte, ich hätte mich da auf jeden Fall jetzt nicht verschlossen oder so. Aber da, das ist wirklich eine Herausforderung.
Okay, braucht man starke Nerven.
Ja. Also gerade was den Lautstärkepegel angeht, ist man bei einer 1 und 2 einfach noch ein bisschen anders belastet als bei einer 3 bis 6, wo die dann schon so ein bisschen ruhiger werden. Ich denke mal, da muss man wirklich starke Nerven haben, ja.
Okay. Wenn du so an deine Schulzeit zurückdenkst, es ist ja jetzt noch nicht ganz so lange her bei dir,
Nee.
ist das anders als damals, so in deinem Unterricht?
Ja, ich empfinde es schon anders. Die Schülerschaft ist anders, die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler ist anders.
Wie genau?
Also wir waren so irgendwie klassisch homogen, sage ich mal so. Wir waren irgendwie in der Klasse alle in einem also in einem recht ähnlichen Leistungslevel. Wir hatten ein, zwei Kinder vielleicht, die ein besonderes Lernbedürfnis hatten, sei es jetzt irgendwie ADHS, LRS, irgendwas, so eine Teilleistungsstörung in dem Sinne. Aber sonst waren wir eigentlich so relativ homogen, alle auf einem Level.
Okay.
Und die Schülerschaft ist jetzt schon heterogener geworden, was ja auch zum einen daran liegt, dass wir keine Förderschulen mehr haben und dadurch einfach sich das viel stärker durchmischt und wir dann einfach viel mehr Kinder haben, die auch ganz andere Lernbedürfnisse haben als der Autonormalverbraucher, sage ich jetzt mal so. Es ist schon anders, die Zusammensetzung ist einfach anders. Ja.
Okay. Würdest du sagen, das ist ein Vorteil oder auch ein großer Nachteil?
Also ich finde es einerseits total wichtig, weil wenn wir in die Gesellschaft rauspoltern, sind wir auch alle durchmischt und auch alle unterschiedlich. Und ich finde auch, dass Kinder damit von vornherein aufwachsen müssen, dass wir nun mal alle verschiedenartig sind und niemand gleich ist. Das finde ich wichtig. Ich würde mir bloß wünschen, dass wir ein bisschen bessere Voraussetzungen dafür hätten, sei es personell, auch räumlich. Dass man wirklich, wenn man so eine heterogene Truppe hat, die wirklich so verschieden sind, auch von den Leistungsleveln, dass man vielleicht eine zweite Lehrkraft hätte. Im Teamteaching hat man da ganz andere Möglichkeiten, dass man sich mal die Gruppe teilen kann oder mal die 3, 4 Kinder, die besonders leistungsstark sind, dass man die mal rausnimmt, dass man da vielleicht mal fördert nach oben, genauso in die andere Richtung. Wenn man mal eine kleine Gruppe hat, die nochmal eine Erklärung mehr braucht, dass man das ein bisschen besser differenzieren kann. Für einen alleine mit dann an die 30 Kinder ist das schon leider, glaube ich, nicht so, wie es sein soll.
Was sagst du selber, woran das liegt? Fehlt einfach das Personal? Sind die Klassen zu groß? vielen Schulen.
Ja, also tatsächlich war das vom Studium her immer so suggeriert, ja, es liegt nicht an der Klassengröße, die Qualität vom Unterricht und die Lernergebnisse haben ganz andere Ursachen und es wurde halt alles so auf die Lehrperson abgewälzt, so, ihr habt's in der Hand, ihr müsst so gut ausgebildet sein, dass ihr das gewuppt kriegt und ihr habt das zu wuppen, auch ohne Personal und so, also ohne zusätzliches Personal. Und wenn man aber in der Realität ankommt und in den Schulen guckt, dann würde ich es wirklich am Personal festmachen. Es macht wirklich einen himmelweiten Unterschied, ob man alleine da drin ist oder zu zweit. Das denke ich schon. Klassengröße ist, denke ich, für mich ist es einfach ein Punkt. Also es macht, also wir hatten auch schon mal eine Klasse, da waren nur 16 Kinder, weil der Jahrgang relativ groß war. Und es gibt ja so einen Grenzbereich, ab über 30 Kindern muss dann eben auch aufgeteilt werden. Das war ein ganz anderes Arbeiten, weil man so auch diese räumlichen Beengungen anders kompensieren kann. Das macht eben Unterschied, ob da 17, 15 Kinder sitzen, wo du dann mal Gruppentische stellen kannst, das ist kein Problem, aber wenn da 27 sind und du willst mal ein bisschen offenen Unterricht machen und hast aber deinen begrenzten engen Klassenraum, ist das Arbeiten einfach anders. Man hat einen anderen Geräuschpegel, man hat andere Ablenkungsgefahren, das ist einfach so, ja.
Geht's dir nachmittags, wenn du dann aus den Klassen raus bist?
Also, ich brauche tatsächlich auch immer erst nach dem Unterricht so eine Zeit für mich. Ich bin tatsächlich auch eine der letzten, die geht, weil ich dieses Nachbereiten und Runterfahren im Lehrerzimmer total genieße, auch den Austausch mit den Kollegen. Und die einen oder anderen bleiben dann doch ein bisschen länger, wo man sich dann nochmal austauschen kann. Ja, und wenn ich dann zu Hause bin, ist eigentlich schon so der erste Durchhänger. Also dann brauche ich echt nochmal, man muss sich ja nochmal aufraffen. Ist ja nicht so, dass man es das dann getan hat Nachmittag. Da habe ich echt Schwierigkeiten manchmal, mich dann nochmal zu motivieren oder mich hochzuraffen, nochmal was zu tun. Gerade, also so, ich komme auch öfter mal, gerade in der Anfangszeit, mit Kopfschmerzen nach Hause, weil dieses permanente, man denkt ja auch die ganze Zeit einfach an so viele Sachen gleichzeitig, dann der Geräuschpegel. Da kommt man manchmal mit einem ganz schön dicken Schädel nach Hause. Das wurde jetzt mit der Zeit immer besser. Also kann mich dann wirklich in ein, zwei Stunden runterfahren und dann bin ich auch relativ sortiert und kopfleer und kann dann mich neu sortieren, aber in der Anfangszeit war es schon anders.
Kannst du das denn verstehen, dass Lehrer dann auch manchmal abstumpfen und dann auch einfach abschalten? Gerade wenn sie jetzt ein bisschen älter sind und das schon ein paar Jahre, Jahrzehnte teilweise machen,
Ja.
dass sie dann auch sagen, ach, ist mir alles so egal.
Ich kann das irgendwo verstehen, dass die Gefahr besteht, dass man in so eine Schiene rutscht. Ich wünsche mir das für mich überhaupt nicht. Und ich sage es auch immer zu jungen Kollegen, mit denen man jetzt selber auch zur Schule gegangen ist und auf einmal ist man im Kollegium. Oh, sagt mir bloß Bescheid, wenn ich irgendwann anfange, nur noch negativ über Kinder zu reden oder dieses immer, ja, man sieht dann irgendwann nur noch das Negative und oftmals hat man ja auch, oder hört man auch aus Lehrerzimmern ja immer nur auch der und der und da, das lief wieder nicht und diese negative Stimmung, die man sich dann selber erzeugt, oh Gottes Willen, das will ich auf gar keinen Fall. Da braucht man, denke ich, aber auch gute Kollegen, die einen dann mal wieder runterholen und sagen, Mensch, jetzt sieh auch mal das Positive. Aber man gerät, glaube ich, schnell in so eine, ja, Negativschleife, wenn man diese ganzen Umstände auch im Bildungssystem dann ständig hat, die Nachrichten liest und unzufrieden ist eigentlich mit der Gesamtsituation und dann läuft es vielleicht an dem Tag mit den Kindern auch mal nicht so, dass es einem dann ganz schön zusetzt, kann ich verstehen, ja.
Okay. Hast du generell nur hier in Forst unterrichtet oder warst du auch schon in anderen Schulen in anderen Städten?
Also ich habe ja in Leipzig studiert und wir hatten eigentlich schon zu Beginn des Studiums immer wieder Praktika. Meistens waren die in Leipzig stattgefunden haben, Tagespraktika. Das heißt, du bist einmal in der Woche, Mittwoch, immer in eine Schule gegangen, hast dich daraufhin beworben. Dadurch, dass in Leipzig einfach hunderte von Schulen sind, hat man da einfach per Windhundverfahren sich irgendwo eingetragen. Hauptsache, man ist irgendwo drin. Und dort war es dann wirklich in der Anfangszeit so einmal die Woche dort zu unterrichten, auch im Teamteaching mit anderen Studenten. Also es war recht gut organisiert und auch eine angenehme erste Erfahrung, weil man ja schon tierisch nervös ist, wenn man dann das erste Mal so vor der Klasse steht. Auch wenn es nur Kinder sind, aber es macht am Anfang keinen Unterschied. Deswegen, da habe ich auch ein, zwei Schulen mal von innen gesehen, ja.
Würdest du sagen, dass die Kids hier anders sind als in Leipzig?
Ich denke, das ist immer von der Region abhängig. Also auch die haben einen krassen Speckgürtel, wo vielleicht Kinder, die etwas aus bildungsnäheren Elternhäusern kommen, explizit hingehen. Die haben aber genauso ihre Brennpunktschulen mit sozial-emotionalen Herausforderungen. Also ich denke, im Endeffekt ist es da nichts anderes. Vielleicht sind die materiellen und personellen Voraussetzungen tatsächlich in so einem Bundesland wie Sachsen dann doch nochmal ganz anders.
Wenn du so an deine Lehrer von früher denkst, da wird es ja sicherlich auch welche geben, mit denen du besser klargekommen bist, mit denen du
Ja.
nicht so klargekommen bist. Wenn du so an bestimmte Situationen denkst, was würdest du auf jeden Fall anders machen als deine Lehrer früher?
Definitiv zuhören.
Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Lehrer dir nicht zugehört haben? In der Grundschule, auch oder im Gymnasium?
Ja, teilweise schon. Man hatte dann gerade, also ich war auch hier am Forster-Gymnasium und man hat ja so eine Pubertätsphase, ja, da ist man vielleicht auch ungenießbar, aber dass dann immer so gleich vom Negativen ausgegangen wäre, als wenn man immer nur eine böse Absicht hätte, wenn man jetzt Unterricht gestört hat oder so. Beispielsweise so eine Situation, dass man dann halt nicht für voll genommen wird, sondern erstmal gleich, ja, die hat ja eh gequatscht oder keine Ahnung, hat sich ablenken lassen. Aber vielleicht gab es ja gerade irgendwas, was einen bewegt hat und dann wurde das nicht so gehört. Und das finde ich so schade. Ich merke das manchmal selber bei mir, gerade bei denen im Grundschulbereich. Die Kinder kommen zu dir, die erzählen dir, was sie gefrühstückt haben, die erzählen, was der Kater gestern gemacht hat, die erzählen dir ganz, ganz viele Sachen. Und wenn du die alle mit voller Aufmerksamkeit aufnehmen wollen würdest, dann würde dein Kopf erst recht platzen. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, wirklich nicht nur ja zu sagen und zu nicken. Aber ich merke das auch manchmal, dass man da an seine Grenzen stößt. Deswegen kann ich das irgendwo verstehen. Aber ich möchte definitiv den Kindern ein Ohr geben und ich nehme die auch definitiv ernst. Also, was mir ganz wichtig ist, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet, auch in der Grundschule. Ich meine, die sind halt genauso wichtig, dass man denen zuhört, ne? Wie dann auch in späteren Jahrgängen. Also definitiv, ja.
Gibt ja diesen tollen Spruch aus unserer Jugend wird nichts werden. Wie siehst du das? Aktuell mit dem, ich sag mal so, du hast ja nur bis jetzt einen kleinen Teil von dem mitgekriegt, wie die Kids gerade in dem jüngeren Alter so drauf sind.
Ja. Ich finde, es kommt ganz stark darauf an, wie, in welchen Umständen, wo sie aufwachsen, was aus ihnen wird. Ich sehe es immer so als meine Verantwortung, die Stunden, die sie in der Schule sind, möchte man ihnen den besten Weg ebnen. Man hat nicht auf alles Einfluss und man hat sicherlich auch nicht auf den Nachmittagsbereich Einfluss oder was abends zu Hause ist, definitiv auch nicht. Man kann die Kinder auch nicht finanziell unterstützen, wenn sie vielleicht die Möglichkeit nicht haben. Man versucht ihnen das einfach so zu ebnen, kognitiv, sozial, emotional, dass sie es irgendwie packen werden. Und ich sehe da schon Potenzial bei vielen. Das ist sicherlich auch unterschiedlich, je nachdem, an welchen Schulen man ist, dass man da eine unterschiedliche Auffassung hat. Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass aus der Jugend nichts mehr wird. Also definitiv nicht.
Hast du solche Sprüche damals auch gehört?
Selten eigentlich. Tatsächlich selten. Ja.
Ehrlich?
Bin ich froh, ja.
Ja, da hast du Glück. Ich habe sowas öfter gehört
Ja,
damals.
tatsächlich.
Ja. Es hat mal ein Lehrer in meiner Berufsschule hat mal zu mir gesagt, aus dir wird nie was werden.
Ja, das ist ja super
Ne?
motivierend auch,
Er
ja.
war gut, er war ein alter weißer Mann.
Ja.
Er dürfte inzwischen auch schon, also Minimum 15 Jahre in Rente sein.
Aber auch das gibt ihm nicht das Recht, sowas zu
Das
sagen.
gibt ihm definitiv nicht das Recht, ja. Also wir waren jetzt nicht die besten Freunde. Aber ja, das habe ich tatsächlich öfter gehört.
Ja, und das ist, finde ich, so was, das spürt man in diesem Beruf. Man hat immensen Einfluss auf Kinder und auch auf Jugendliche. Jedes Wort, was man sagt, kommt bei ihnen an. Und ich finde, man sollte sich dieser, ja, Verantwortung total bewusst sein. Man merkt ja, du hast genau den Satz noch vor Augen. Und das hat dich sicherlich auch geprägt. Und das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja,
Also.
ich war halt ein trotziger Teenager, ne? Also so,
Ja.
und dann kommt so ein alter weißer Mann und sagt mir, aus mir wird nichts werden.
Ja.
Okay, na jetzt erst recht, Kumpelblase.
Ja, genau.
Na.
Ja. Vielleicht war es
Und
die Motivation, ja. Vielleicht
naja,
war es gar nicht schlecht.
weiß ich nicht. Also gut, das war damals eh eine schwierige Zeit. Also komplett rausgerissen aus meinem Umfeld. Ich musste nach Stuttgart ziehen, dort meine Ausbildung machen, kannte dort keinen. Anderes Bundesland, die Schwaben sind jetzt nun auch jetzt nicht unbedingt die aufgeschlossensten gleich am Anfang. Aber ja, und dann so ein Spruch, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Und tatsächlich habe ich noch ganz, ganz viele so kleine, also, weiß ich nenne es jetzt mal Flashbacks aus meiner Schulzeit oder so kleine Sätze, die eine Lehrerin oder ein Lehrer mal zu mir gesagt hat, die bis heute hängen geblieben sind. Und ich weiß nicht, ob viele von den Lehrern sich der Verantwortung bewusst sind, was sie dann den Kids sagen. Na gut, es gibt immer solche und solche.
Ja, klar.
Na, wenn ich habe jetzt letztens meine alte Klassenlehrerin aus der Grundschule getroffen und die ist immer noch genauso wie früher, ne? Herzlich, offen, klar, ist auch ab und zu mal ein bisschen genervt, wenn die Jungs mal wieder Blödsinn machen, aber die hat sich das bewahrt, wirklich noch aufzupassen, was sie ihren Schülern vermittelt. Ne?
Total, man merkt es ja auch in der anderen Richtung, wenn man die mal wirklich bestärkt und an die glaubt, die sind einem so unendlich dankbar. Und seit dem Ref, da begleite ich ja wirklich meine Klasse ein ganzes Schuljahr, sogar anderthalb Schuljahre, weil mein Ref 18 Monate geht. Und man sieht einfach, was man denen auch geben kann und wie die das einem dann auch zurückgeben. Und das ist so ein Learning, das soll man sich definitiv beibehalten. Und man sollte auch nie die Perspektive von Kindern und Jugendlichen verlieren, weil man war selber mal Jugendlicher, man war selber mal Kind. Und man hat so viele auch jetzt im Freundeskreis, die waren früher auch Haudegen. Ja, und trotzdem ist aus ihnen was geworden. Ja, es ist halt eine Phase, man sollte sie nicht deswegen abschreiben, da passiert noch so viel im Leben. Also von daher.
Der Knackpunkt kommt meistens später.
Ja, durchaus.
Ja, also ich muss sagen, ich denke gerne an meine Schulzeit zurück, genau, auch was die Realschule damals anging. Es ist schade, dass es die Schule nicht mehr gibt, ne? Also ich finde persönlich dieses Dreischulsystem, also was die weiterführenden Schulen angeht, fehlt. Ne? Also Oberschule, Realschule, Gymnasium, wie es damals bei uns war. Deswegen ist auf der Oberschule meistens auch ein bisschen Action, so wie ich es mitgekriegt habe. Aber wenn wir da jetzt, das zählt ja auch mit zum Bildungssystem dazu, ne? Aber es war ja damals so, dass die Schule geschlossen wurde, weil nicht mehr genug Schüler da waren. Denkst du, dass die Stadt etwas am Bildungssystem mitwirken könnte oder mitschrauben könnte? Oder ist das alles, wird das von der Bundesregierung oder vom Land vorgegeben, was ihr machen müsst, was machen dürft?
Genau. Also ich denke mal, alles, was drin passiert, Rahmenlehrpläne, Vorgaben, die kommen vom Ministerium definitiv. Daran kann die Stadt auch nicht schrauben. Aber die Stadt ist unser Schulträger und sie sorgen oder sollten dafür sorgen, dass es möglichst nicht zum Investitionsstau kommt, dass wir wenigstens von den räumlichen Rahmenbedingungen up to date sind. Und darauf wirkt eben das Ministerium nicht ein, weil die sagen, das ist Schulträgersache, der muss sich kümmern. Und dann müssen wir uns eben an die Stadt wenden. Und gerade in der Grundschule, wo ich arbeite, gibt es einen immensen Investitionsstau. Und ich finde, da kann der Schulträger die Stadt uns definitiv unterstützen. Also die Möglichkeiten haben sie und die sollten sie auch wahrnehmen.
Passiert das, dass ihr von der Stadt Unterstützung bekommt?
Also es passiert immer wieder in kleinen Investitionen. Also wir haben zum Beispiel erst eine Schulküche neu renoviert bekommen, sodass wir auch mal mit Kindern, wir haben einen Schulgarten, dass wir dann auch mal die Lebensmittel verwerten können. Das ist ziemlich cool geworden. Wir haben ja ein Lernbüro, was ganz gut ausgestattet ist, was aber auch ja logischerweise über Schulträger und Finanzierung läuft. Also immer mal wieder so eine kleine Investition kommen. Es dauert halt unheimlich lang. Ehe es dann wirklich realisiert wird, ehe es wirklich da ist. Ja, aber so die großen, wichtigen Sachen bleiben dann doch auf der Strecke, weil das natürlich auch ganz andere Kosten sind und Investitionen dann ausmacht. Ich kann das total verstehen, ja.
Würdest du dir mehr Unterstützung von der Stadt wünschen?
Ja, schon.
Ja? In welchem Bereich? Also
Ja.
einfach nur die Geschwindigkeit, dass es alles ein bisschen schneller geht oder dass mehr finanzielle Mittel freigegeben werden? Ich meine, ihr seid nicht die einzige Schule, Forst ist eine relativ kleine Stadt, aber es sind doch relativ viele Schulen, wo man wahrscheinlich auch gucken muss, wie das Geld am besten verteilt wird.
Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass gerade die staatlichen Schulen, wofür die Stadt auch größtenteils also nur verantwortlich ist, dass da wirklich mehr passiert. Es reicht ja schon, die räumlichen Voraussetzungen, dass man da auf dem neuesten Stand bleibt. Natürlich, das sind Investitionen und ich glaube, man braucht sich nichts vormachen. An der Geschwindigkeit wird man aufgrund von Bürokratie und Co. nichts ändern können. Aber definitiv an den Investitionen, die Gelder beschaffen. Es muss irgendwo Möglichkeiten geben. Also das Ministerium irgendwas anzapfen. Es muss irgendwas geben. Mir fehlen da vielleicht auch die Blicke, um zu urteilen, die Einblicke, die tieferen. Aber dahingehend würde ich mir schon mehr Unterstützung wünschen, ja.
Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, in Forst dein Ref zu machen?
Ja, also für mich ist Heimat und Familie Forst. Ist einfach so, größtenteils meiner Familie ist hier und dafür war das für mich immer ein Rückzugsort. Und ich habe auch meine Praktika, die ein paar mehr Wochen umfasst haben. Das waren dann Blockpraktika von 4 Wochen, habe ich immer in Forst gemacht, immer in derselben Grundschule. Und dort wurde man halt super unterstützt. Also unsere Chefin ist da sehr engagiert, die hat uns Studenten auch Honorarkraftverträge besorgt, dass wir in den Semesterferien, da ist ja auch noch Schulzeit, das ist ja nicht eins zu eins derselbe Zeitraum, dass wir da mal wenigstens als Studenten was verdienen können, weil alle Praktika waren immer total ohne Vergütung. Und als Student kann man es echt gut gebrauchen. Man hat sich einfach gut aufgehoben gefühlt. Ich kenne die Schule selber noch von innen. Ich war selber Schülerin da. Also ja, das war für mich einfach wie nach Hause kommen.
Das
Und
wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob
ja.
du die Schule aussuchen kannst, wo du hin möchtest oder aussuchen konntest.
Also im Referendar, also im Studium, ja, das konnte ich machen. Im Referendariat gab es ein Bewerbungsverfahren. Man konnte Wunschschulen äußern. Ich habe eben nur die eine einzige angegeben und der Wunsch wurde berücksichtigt.
Okay.
Da hat man, also da versucht auch das Studienseminar in Cottbus, den Studenten und dann auch zukünftigen Referendarinnen und Referendaren da wirklich auch einen Wunsch zu gewährleisten, dass sie halt an ihre Schule kommen, die sie sich auch gut vorstellen können. Und ja, was dann später ist nach dem Referendariat, entscheidet tatsächlich das Schulamt. Auch da hängt Zeit von
Das,
Stellen ab
okay,
und
das,
ja.
das heißt, die können dann auch sagen, wenn an Schule XY Lehrermangel ist und dort jemand gebraucht wird und bei euch an der Schule bist du jetzt zu viel, weil du halt die Jüngste bist oder gerade erst eingestiegen bist oder whatever, können die sagen, du bist raus und musst an die andere Schule?
Also erstmal gibt es immer eine Ausschreibung von Schulen, wo gerade freie Stellen sind. Und daraufhin kann man sich erstmal bewerben. Und wenn da die Wunschschule mit dabei ist, ist das ja schon mal ganz cool, weil dann wurde ja rein rechnerisch berechnet, ach Mensch, da könnte ja eine Lehrkraft noch hin. Das ist schon immer sehr gut. Dann kann man sich daraufhin bewerben. Das muss aber nicht heißen, dass das auch funktioniert im Endeffekt. Und auch wenn ich an einer Schule bin, durch die Verbeamtung, die ich eigentlich anstrebe, bleibt man da relativ flexibel oder muss man flexibel bleiben. Es kann passieren, dass man versetzt wird oder umgesetzt wird, auch nur stundenweise. Das habe ich auch schon erlebt, dass eine Lehrkraft eben hauptsächlich an einer Schule war und dann eben 6 bis 8 Stunden nochmal an eine andere Schule gependelt ist, im selben Ort oder auch in einem anderen Ort. Das gibt es auch. Also da gibt es verschiedene Modelle. Und eben durch die Verbeamtung gehst du eben auch diesen Deal ein, dass das möglich ist, ja.
Vorausgesetzt, du bleibst in Forst. Was möchtest du als Lehrerin hier in Forst erreichen?
Also
Wie
ich,
oder wie,
ja.
wie möchtest du die Kids verändern oder prägen oder
Ja.
welche großen Wörter es dafür noch gibt?
Also aufgrund meines sportlichen Backgrounds möchte ich sie natürlich einmal für Bewegung begeistern, weil ich finde, es ist unheimlich wichtig. Die brauchen einen Ausgleich, die Kids. Wir haben hier in Forst relativ viele Sportvereine. Also die Grundvoraussetzungen sind erstmal gut. Auch Cottbus ist nicht weit weg. Ich bin selber damals auch nach Cottbus zum Leichtathletikverein gefahren. Das war auch alles kein Thema und es war die beste Zeit und meine beste Entscheidung. Und von daher aus der sportlichen Perspektive versuche ich sie dahingehend ja, mitzunehmen, ihnen so ein bisschen auch die Vorzüge zu vermitteln, sie für Bewegung zu begeistern, ja, einfach sie auch zu stärken. Also das ist, glaube ich, ganz allgemein, dass man wirklich versucht, da anzusetzen, was sie als Stärken da haben und nicht auf den Schwächen rumzupochern, sondern ihre Stärken irgendwo zu sehen und die zu fördern und auch zu ihnen zu vermitteln, ich sehe deine Stärken und du musst nicht in allem super stark sein, bin ich selber auch nicht. Ich habe auch meine Schwächen und dann konzentriere ich mich doch lieber auf das, was ich richtig gut kann und versuche damit irgendwie ein gutes Selbstwertgefühl oder gutes Selbstbewusstsein zu erarbeiten, weil ich merke das immer wieder, auch schon im Grundschulbereich, die Noten generell, so dieses Leistungsprinzip, der Leistungsdruck, der teilweise schon auf Kindern herrscht, ist immens. Die machen sich selber einen unheimlichen Druck, was man gar nicht denkt. Und das kann echt nach hinten losgehen. Also man muss einige wirklich, gerade wenn es Richtung Entscheidung ist, welche weiterführende Schule soll es werden, ist ja nun mal so selektiv unser Bildungswesen, muss man einige wirklich stärken und erstmal sagen, du kannst das und du schaffst das auch, weil die selber ganz schwer nur an sich glauben können. Und das ist aber das A und O. Wenn ich selber mir nicht zutraue und mein Selbstwertgefühl oder auch mein Selbstbild jetzt im Fach Mathe oder Co. am Boden ist, dann wird's auch nicht. Ja, also man muss sie schon irgendwo dafür begeistern und die noch immer wieder vermitteln. Wir können immer einen Schritt vorwärts gehen. Bei einigen wird der Schritt größer sein und bei dir vielleicht kleiner, aber egal, wir gehen vorwärts. Und ja, irgendwie sowas muss man ihnen schon mitgeben, weil das werden sie auch noch später brauchen.
Möchtest du was trinken eigentlich? Ich habe hier ein bisschen was
Ja, ich würde gerne ein Wasser
vorbereitet. Nee,
nehmen.
nimm dir. Also bitte, bedien
Ja,
dich.
das sieht so schön angerichtet
Ja,
aus.
na und bitte, also
Ich hoffe nicht nur zur Deko.
wir haben relativ zügig angefangen heute jetzt hier. Das ging war so.
Ja, ratzfatz und loslegen. Nicht lang
Ne,
schnacken.
das stimmt.
Also macht man jetzt genug, von daher.
Ja, normalerweise mache ich auch noch ein bisschen längeres Vorgespräch, aber wir hatten ja am Telefon schon viel gesprochen.
Ja.
Aber ja, nimm dir, bedien dich gerne. Nimm dir was für die Nerven. Schokolade hilft manchmal.
Alles gut. Ich bin momentan tiefenentspannt. Ferienmodus
Achso,
halt,
ja, stimmt, du
ne?
hast Ferien, genau.
Also, mich kann jetzt nichts mehr schocken hier.
Wie lange hast du jetzt noch den Ref?
Ich habe im Dezember Prüfung.
Also jetzt Ende diesen Jahres und dann ist
Und
erstmal
dann ist ja
Schicht.
immer so eine Einstellungsperiode Halbjahr und Endjahr. Und das wäre bei mir dann Halbjahr, also Februar 25. Und ja, dann entscheidet sich, wo es hingeht. Aber im Dezember schon meine Prüfung und danach fallen erstmal 1000 Steine vom Herzen. Ja.
Aber dein Wunsch ist schon, dass du hinten bleibst an der
Ja,
Schule.
ja. Ja, definitiv. Egal, außen hui, außen fui, in hui ist wirklich die Devise da, wo ich gerade bin. Deswegen, ich fühle mich super wohl
Aber
da.
es wird doch was gemacht, habe ich gesehen. Also es steht auf jeden Fall Rüstung um die Gebäude.
Ja,
Ja.
genau.
Also
Also
wir reden von der Schule in Keulne.
richtig,
Ja.
genau. Genau, ja, unsere Dächer
Die
wurden jetzt
werden gemacht. Oder
notsaniert, ja.
wurden
Genau.
notsaniert. Okay. Aber noch nicht final. Das ist noch nicht das finale Ergebnis.
Also tatsächlich beim Hortgebäude sieht man schon ein finales Ergebnis. Da fehlen nur noch wenige Ziegel. Das sieht richtig gut aus. Und bei uns, dadurch, dass wir so ein Flachdach haben, müsste ich mal das Gerüst hochgehen, um mal zu gucken. Das lassen wir mal lieber.
Ja.
Aber auch da soll es eigentlich bis Ende des Schuljahres oder bis Ende der Ferien soll es sogar logischerweise muss ja fertig werden. Ja, schauen wir mal.
Ich war ja damals bei der Stadtverordnetenversammlung dabei, wo ihr geschlossen dort wart. Ich sag mal so, die Stimmung war schon etwas angespannt.
Ja.
Hättet ihr euch da von den Stadtverordneten ein bisschen mehr erwartet?
Also, was ich so schwierig finde, um die Grundschule in Keulne steht es ja schon eine ganze Weile kipp. 2017 wurde ja die Schließung nun komplett vom Tisch gefegt und 2017 schon eine Weile her. Und man hatte irgendwie das Gefühl, vereinzelte Stadtverordnete haben sich da wirklich hintergeklemmt und sind dran geblieben. Aber es war irgendwie nicht allen so bewusst, wie die Lage eigentlich ist. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Also,
Aber es wurde doch immer wieder angesprochen,
ja.
dass die Schule
Ja.
definitiv auch 2017 schon sanierungsbedürftig ist.
Ja, genau. Ich denke, vielleicht wollte man erstmal abwarten, was die Schulschließungen und die Geburtenzahlen ergeben, dass man sich diese Investitionen sparen kann. Dem ist jetzt aber seit 2017 nicht der Fall. Und ja, ich sehe auch nicht die Geburtenzahlen als das riesige Problem. Also wir haben immer immens viele Anmeldungen. Auch
Weil
dieses
Köln
Schuljahr, es
hat ein
ist,
riesiges Einzugsgebiet, ne?
ja, genau. Also es ist schon groß. Und wir haben auch jedes Jahr wirklich viele Anmeldungen, auch Umschulungsanträge, die nicht in unserem Einzugsgebiet sind und gerne nach Köln gehen wollen. Also von daher, und auch selbst wenn es nicht so viele Geburten wären, wir wären ja froh drüber, wenn die Klassen ein bisschen kleiner wären. Obwohl, da gibt es halt einen Schlüssel. Ja, haben wir nicht viel Einfluss drauf. Aber wir wären da gar nicht böse drum, wenn es mal ein geburtenschwacher Jahrgang wieder ist.
Wie viel habt ihr durchschnittlich? Wie viele Kids?
Unsere stärkste Klasse ist gerade die erste Klasse, glaube ich, mit 27.
Das ist schon spannend.
27 Erstklässler. Ein Haufen. Ist
Sind
spannend.
das Flexklassen oder habt
Wir haben
ihr,
Flex-System,
ja,
ja.
also erste, zweite zusammen,
Ja,
sozusagen.
genau.
Findest du das besser als damals so zu unserer Zeit, sage ich mal?
Ich war tatsächlich auch ein
Du warst
Flexkind.
auch ein Flex. Okay.
Genau,
Ich, bei uns gab es sowas noch nicht.
ich habe eine der ersten Durchläufe quasi durchgemacht. Genau, und ich fand es für einen Erstklässler total cool, weil du hattest große, auch wenn sie nur Zweitklässler waren, aber für einen selber waren die großen, die einen an die Hand genommen haben, von denen man lernen konnte. Und ja, irgendwie war es schon cool. Und ich habe das echt sehr positiv empfunden. Lehrkräfte haben da unterschiedliche Meinungen. Für die Zweitklässler soll es wohl nicht ganz mehr so profitabel sein wie für die Erstklässler. Und dadurch ist das so ein zweischneidiges Schwert einfach.
Findest du da, dass der Unterrichtsstoff dann mehr auf die Jüngeren ausgerichtet ist und die Zweiten dann eher so sagen, ja gut, das hatten wir letztes Jahr alles schon?
Nee, das nicht. Das darf theoretisch nicht sein. Also man hat ja so eine flexible Eingangsstufe, ja. Das ist halt das Positive, weil an sich kannst du dann nicht in 1 und 2 sitzen bleiben, weil du hast ja diese flexible bis zur dritten, 1 und 2 halt zusammen. Das finde ich eben ganz gut, weil dann hast du nicht dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt sitzen geblieben oder so. Das fand ich eben gut, dass man eben doch nochmal mehr Zeit hat für das, was erarbeitet werden sollte. Aber ich denke, für die Zweitklässler wurde eben schon immens viel vorausgesetzt an Selbstständigkeit. Gerade in dieser Wochenplanarbeit. Ja, da einige brauchen dann eben noch ein Jahr, um wirklich an dieser Selbstständigkeit anzukommen. Und dadurch ist es vielleicht etwas schwierig, ja.
Ja, so Selbstständigkeit, soweit man in der zweiten Klasse, weiß nicht, von Selbstständigkeit
Ja,
schon reden
ja,
kann.
ja.
Also wir merken es bei unserer, sie ist teilweise sehr selbstständig, ne? Dann gibt es aber auch Momente, wo du sagst, also mal, das ist immer noch ein Baby. Also
Ja.
egal wie, aber irgendwo ist immer dann noch ein Baby.
Ja.
Das ist spannend manchmal.
Das ist richtig. Ich finde, also mir ist es wichtig, dass wir Selbstständigkeit relativ zeitnah fördern, weil es ist einfach für die Kinder auch wichtig. Für ihr Gefühl, für ihr Tun. Es ist total wichtig zu merken, oh, ich kann was alleine. Ich mache das auch und ich kriege danach auch ein Lob, weil es hat geklappt. Und es entlastet uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich eine sehr selbstständige Klasse habe oder mir die zur Selbstständigkeit erziehe, dann muss ich mir über gewisse Sachen keine Gedanken mehr machen, weil ich weiß, ach, die lösen das schon, die machen das. So, dadurch finde ich das wichtig, dass das früh gefördert wird, dass man das nicht von allen schon erwarten kann und dass da viele auch Zeit brauchen, ja. Aber so ein Wochenplanarbeit, wo man sie mal ranführt, wenn ich was erledigt habe, dann hacke ich mir das ab und so, dann gucke ich, wo gehört das Symbol dazu oder so. Da ist ja noch viel auf symbolischer Ebene, logischerweise, gerade in Klasse 1 und 2. Also an sich finde ich den Ansatz wichtig, aber ich weiß eben nicht, ob Flex so gelebt wird, wie es eigentlich mal in der Theorie erzeugt worden ist.
Okay,
Ja.
was würde fehlen, um das zu einem perfekten System zu machen?
Ja, also ich denke mal, auch Personal, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt Flex nicht mitgewirkt und ich bin mit Sicherheit jetzt auch keine Expertin darin. Aber ich stelle mir halt schon es krass vor, wenn Klasse 1 und 2 in einer Wochenplanarbeit alle in einem Raum sitzend mit einer Lehrkraft einfach da sind, weil man soll auch relativ zeitnah Rückmeldungen geben. Das heißt, die Kinder kommen dann auch mal vor und dann sollst du da noch mal zwischendurch was kontrollieren oder haben mal eine Frage. Und ich finde es einfach, es ist sehr herausfordernd, dass man dann wirklich dem gerecht werden kann und auch den Kindern gerecht werden kann und dass man auch den Überblick hat, macht denn jetzt jemand was? Oder machen alle wirklich, wie sie sollen? Oder nimmt sich da gerade jemand raus und ich krieg's gar nicht mit, weil, wie gesagt, gerade 27 Würste da rumwuseln?
Also das heißt, es könnte auch mal ganz schnell jemand hinten runterfallen, ohne
Ja.
dass du es eigentlich mitbekommst.
Ja. Also, das wäre
Weil
so meine Angst.
vielleicht in der Ecke jemand sitzt, der relativ souverän aussieht, aber eigentlich überhaupt keinen Plan hat und
Ja.
sich halt nie meldet oder
Genau, und nicht
ne?
alle Kinder melden das zurück, wenn sie Hilfe brauchen. Also, wenn ich in Klasse 1 und 2 war, gibt es auch einige, die sagen, ich mache das schon richtig. Das kriege ich hin. Lassen Sie mich mal machen. Und dann wird aber gar nichts. Also dieses sich selber einschätzen, das lernen die alles erst. Ja, und deswegen, ja.
Also sagst du, es hat so seine Vor- und
Ja,
Nachteile, die
total.
ganze Geschichte.
Denke ich auch. Ja, wie alles eigentlich.
Es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
Richtig, genau.
Denkst du, dass die Kids heutzutage eher sensibler sind als früher, dass man auf die Bedürfnisse ganz anders eingehen müsste?
Also man hört es immer im Austausch mit älteren Kollegen, dass das Bedürfnis nach einem viel größer ist. Also die fordern einen ziemlich krass ein. Also erzählen einem wirklich alles und auch jeden Konflikt bewältigen sie mit einem selber. Und auch ältere Lehrkräfte melden dann zurück, ja, das gab es früher. Also früher kamen sie nicht wegen jedem Pups, sage ich mal, zu einem und haben uns das erstmal erzählt oder auswerten lassen oder wollten unsere Unterstützung. Die sind so gelaufen. Und wenn halt wirklich was Gravierendes war, dann war Lehrkraft erst so die letzte Anlaufstelle. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, wir sind immer die erste Anlaufstelle, bevor sie sich mit irgendwas alleine beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob es an der Sensibilität liegt oder vielmehr an der, ja, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit. Also wirklich eigenständig auch mal einen Konflikt lösen. Klar brauchen die da Unterstützung, manchmal von uns, aber wenn mir jemand was weggenommen hat, der hat mir jetzt was weggenommen. Ja, und ist damit weggerannt. Wie lösen wir das jetzt? Ja.
Wie lösen wir das?
Ja, ich werde jetzt mal hinterher sporten und den Kerl fixieren oder was? Also was,
Entschuldigung, du bist Sportlehrerin, also.
ja, also rein körperlich würde ich das schaffen. Da würde ich mich jetzt nicht von einem Erster- oder Zweitklässler in die Tasche stecken lassen. Aber ja, es sind dann halt so Kleinigkeiten, wo ich denke, das haben wir früher, also auch aus meiner Perspektive, alleine geklärt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jetzt als Schülerin ständig am Rockzipfel meiner Lehrerin oder meines Lehrers hing. Wüsste ich jetzt nicht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie war das denn bei dir? Also.
Ja, also aus meiner Perspektive, ich hatte auch, war glaube ich auch so ein sensibles Kind. Ich weiß auch, dass ich meine Erstklässler, also meine Klassenlehrerin aus der ersten Klasse öfter mal Mama genannt habe. Einfach weil,
Ernsthaft?
ja, weil das, man hat halt so viel Zeit dort verbracht und sie hat einen so begleitet und man baut da schon eine Beziehung auf. Und ich glaube, das brauchte ich in dem Moment auch. Aber trotzdem war es irgendwie so, ja, Respektsperson klingt immer so, als wären die Schülerinnen und Schüler heutzutage respektlos, das finde ich nicht. Aber man war schon irgendwie distanzierter dann in gewissen Situationen. Man hat sie jetzt nicht immer involviert. Man war schon so, ja, man hat eine gute Beziehung, Aber sie ist jetzt nicht meine erste Anlaufstelle bei jeglichen Geschichten. Oder ich muss ihr auch nicht alles
Waren
erzählen.
halt immer noch Lehrer und im übertragenen
Ja.
Sinne halt auch Arbeitgeber irgendwie,
Genau.
ne? Also
Ja.
so war es für mich zumindest.
Ja.
Also wenn ich an meine erste Lehrerin denke, dann die vom ersten bis zur dritten, ja, da ist mir das vielleicht auch mal rausgerutscht, dass ich Mama zu dir gesagt habe. Aber wenn ich dann an den Herrn Schmidt denke, als wir gehört haben, wir bekommen ab der vierten Klasse Herr Schmidt, da war erstmal Ruhe, da war Totenstille, weil er war wirklich jemand von der alten Schule. Also ich möchte nicht jetzt, er hat Kinder nicht geschlagen, um Gottes Willen, ne?
Ja.
Aber er war halt wirklich die klassische Respektsperson. Ne? Der hat sich seinen Respekt eingefordert. Andererseits hat er aber auch wirklich alles für die Schüler gegeben. Und das war schon so in der sechsten Klasse, das war dann auch schon traurig, als wir dann raus waren. Ne? Und also, aber so im ersten Moment war dann erstmal so, okay, Herr Schmidt,
Ja,
die nächsten 3 Jahre.
genau. Die Lehrkräfte haben wir immer.
Habt ihr so jemanden auch noch in der Schule? Ja, so richtig, so
Ja.
ein bisschen klassisch oldschool.
Ja. Ich glaube, so eine alteingesessene Pferde hat man immer überall. Also.
Braucht man die? Also entweder
Ey.
als abschreckendes Beispiel oder um sich irgendwie noch ein bisschen Erfahrung zu holen, also in die eine oder in die andere Richtung?
Schon, ohne das abwertend zu formulieren. Ja, man lernt schon, wie man es nicht machen möchte. Oder was ist auch, man beobachtet ja so teilweise, was das denn für Auswirkungen hat, dass das jetzt nicht auch förderlich ist für den Unterricht. Wenn man keine Beziehungsebene mit den Kindern hat und es nicht schafft, Kinder auf die eigene Seite zu holen und mit denen wirklich so ein Ranking macht und du bist da unten und ich bin da oben, dann läuft auch meiner Meinung nach der Unterricht nicht so. Das wirkt sich auf alles aus. Also ja, man lernt dann schon, wie man es vielleicht nicht machen möchte.
Gehen wir mal in die andere Richtung. Wie ist denn so der Umgang mit den Eltern? Beziehungsweise, wie sind denn, ja, wie sind Eltern so?
Eltern sind wie Kinder. Man hat Sohne und solche. Also so wie jede Klasse ihre Hautegen hat, hat man auch die Eltern, die vielleicht einem manchmal mehr Sorgen machen, manchmal weniger Sorgen machen. Ja. Ich finde es krass, wir müssen eigentlich als Lehrkraft mit so vielen Charakteren umgehen können. Mit Erwachsenen, mit den Kindern und auch mit, also so untereinander. Es ist herausfordernd. Ich bin ein relativ offener Typ. Ich versuche auch, selbst wenn ich da schon Geschichten gehört habe, über Elternteile nicht vorurteilsbehaftet reinzugehen und nicht gleich auf Krawall, weil ich habe sehr gut lernen können, schon aus Elterngesprächen, dass das nichts bringt. Und durfte aber auch schon dabei sein bei Elterngesprächen, wo die Lehrkraft es geschafft hat, egal was sie für Ansichten hatte, die Eltern, die lalalala, die Mutter oder der Vater, genau, die es dann wirklich geschafft hat, die einfach nur auf ihre Seite zu ziehen. Also ja, also man ist am Anfang einer da gewesen, der andere da. Und die hat es einfach geschafft mit einer offenen Kommunikation, mit einer ruhigen Kommunikation, dass die aufeinander zugegangen sind und im Endeffekt die Lehrkraft das erreicht hat, was das Ziel war des Gesprächs. Und das ist Psychologie pur. Und das ist krass.
Also seid ihr nicht nur Lehrer, ihr seid auch Psychologen.
Ja, und vieles mehr.
Und vieles mehr.
Krankenschwestern, wenn man sich was tut. Und ja, es ist wirklich krass. Manchmal für Familientherapeuten, weil ja auch Eltern teilweise mit ihren Sorgen dann noch kommen. Ja, es ist schon herausfordernd.
Da denke ich mir gerade, wie, also nimmst du das mit nach Hause?
Ja, also
Geistig?
ja.
Also natürlich, dass du jetzt nicht hier irgendwie Notizen machst und dann, aber gibt es so Situationen, wo du dann abends zu Hause sitzt und denkst dir so, boah, krass, was war das heute?
Ja, schon. Also gerade wenn es so komplett einem selber widerspricht, sei es jetzt der Umgang mit dem Kind oder wenn wir jetzt bei Eltern bleiben. Oder so diese Gesprächsweise. Also ich habe auch schon bei Elterngesprächen mit hospitiert, wo ich dachte, es kann nicht sein, dass Erwachsene, also die sind erwachsen. Ja, ich bin hier 25. Und sie sind vielleicht um die 40, 50. Und man hat irgendwie so diese Basics von Kommunikation einfach nicht drauf. Also, dass man ruhig und sachlich spricht. So, das ist für mich selbstverständlich. Aber es ist nicht bei allen selbstverständlich. Und ich bin schon manchmal geschockt rausgegangen und dachte mir, wie kann das sein? Oder dann malt man sich aus, wie es dann zu Hause ablaufen muss. Also, man muss sich, glaube ich, wirklich distanzieren und lernen zu distanzieren. Man kann nicht alle Kinder retten. Dafür sind wir die falsche Instanz. Wir wirken mit. Und zum Beispiel beim Jugendamt ist man ja auch in Kontakt. Also man arbeitet mit denen eng zusammen. Aber man kann leider nicht alle mit nach Hause nehmen, die es vielleicht verdient hätten. Dann hätte man ein Problem mit dem Partner wahrscheinlich.
Okay. Es ist gut, dass du es ansprichst. Ihr baut euch ja gerade, ihr wollt euch hier einen Lebensmittelpunkt aufbauen,
Ja,
hier in Forst.
genau.
Aber warum denn in Forst?
Ja.
Also, das ist immer so dieser klassische Satz, wenn du dich hier in Forst wieder anmeldest, aber was wollen Sie denn hier?
Ja. Naja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Forst ist für mich Heimat und ich bin ganz so familienverbunden. Und für mich war immer klar, ich möchte in der Nähe von meiner Familie leben. Und Forst hat seine schönen Seiten definitiv. Ich bin da ja mal, versuche mal positiv zu denken. Und gerade was das Wohnen angeht. Wir haben so schöne Wohngebiete, wo du ruhig, ganz entspannt für dich bist, raus aus dem Trubel des Alltags. Und ich finde, das hat man in anderen Städten nicht. Also ja, auch hier wird es langsam problematisch mit Haus und Hof. Einfach auch was zu finden, selber zu bauen, braucht man gar nicht momentan davon sprechen. Es ist natürlich gerade der aktuellen Situation geschuldet, dass das alles nicht so einfach ist. Aber wir sind eher so die Fans von Bestandshäusern, wo man sich irgendwas nochmal saniert, nochmal aus alt neu macht. Da hätten wir so eher Lust drauf. Und selbst da hat man auch in Forst mittlerweile seine Schwierigkeiten, was zu finden. Ja, auch wenn es attraktiv ist zum Wohnen.
Aber es ist immer noch besser als in größeren Städten.
Ja, total. Ich bin gar kein Großstadtmensch. Also Leipzig war die Studienzeit toll. Die Semester, die ich dort war, muss man ja ehrlich dazu sagen, es war aufregend. Man hat unheimlich viel gelernt, auch ja, man hat sich unheimlich selber weiterentwickelt. Ich hätte niemals gedacht, dass das Studium einen nochmal so persönlich weiterschiebt in der Entwicklung. Aber man ist unheimlich offen geworden und einfach, ja, es hat mich schon viel gelehrt so. Und trotzdem war ich jedes Mal froh, wenn ich wieder in Forst war. Einfach, weil dann weniger Trubel war und weil man einfach wusste, hier kann man ankommen. Also für mich ist es hier ankommen und nach Hause kommen, definitiv, ja.
Okay, also brauchst du Forst eher, um dich zu entspannen, um
Ja,
runterzukommen.
ja.
Okay, du hast jetzt von den guten Seiten gesprochen,
Ja.
aber was nervt dich an der Stadt?
Also aus meiner Perspektive, jetzt als Erwachsener, nervt mich, dass früher mein Bruder, der ist so, der geht auf die 40 zu, der erzählt mir immer, oh, hier waren Bars und wir sind auf Party und ja, man konnte hier einfach schönes Wochenende verbringen, dass man davon halt nichts mehr sieht. Also als er mir erzählt hat, dass Forst mal mindestens 4 Bars hat und man konnte hier auch mal eine Wasserpfeife, heutzutage Shisha rauchen, dachte ich, was? Also das konnte ich gar nicht glauben, aber
Das hast
ja,
du auch schon nicht mehr mitgekriegt.
nein, uh-uh.
Okay.
Nein, uh-uh. Also wahrscheinlich, ich kann jetzt an einer Hand vielleicht 2, 3 Sachen, also eine Hand bräuchte ich nicht mal, um irgendwas aufzuzählen, wo ich jetzt hingehen würde, könnte. Oder auch wir, als wir jetzt noch ja, 16, 17 waren, wo wir feiern waren, wir sind meistens weiter rausgefahren. Mussten wir ja, weil hier nicht so viel ging. So, und mittlerweile bin ich jetzt aus diesem Partyalter raus, auch wenn ich erst 25 bin, aber ich bin, was das angeht, schon wahrscheinlich eher etwas ruhiger und entspannter. Ich brauche jetzt nicht mehr Party und Trubel um mich rum, aber so, dass man mal weggehen kann, mal irgendwo in eine Bar, mal einen entspannten Abend verbringen. Man hatte so Möglichkeiten, wenn ich an die Tuchfabrik zum Beispiel denke, unten an das Unterkellerte, das fand ich mega cool, aber dann hört man auch immer nur, die machen zu, es läuft nicht, die machen wieder auf und das ist so schade
Aber
eigentlich,
was denkst
ne?
du, woran das liegt?
Ja, ich denke mal, dass nicht genügend Leute das auch wirklich wahrnehmen. Dass es sich für die Menschen nicht rentiert, hier was aufzubauen und was.
Aber warum nehmen die Menschen das nicht wahr? Also wenn anscheinend der Bedarf ja
Ja,
riesengroß
ja,
da
ja.
ist, warum nehmen die Menschen das denn nicht wahr? Woran liegt das? Also was denkst du, woran das liegt?
Ja, manchmal denke ich, es ist zu wenig, dass drüber gesprochen wird. Also, dass wo was geht zum Beispiel, wo was wäre. Also, dass die Tuchfabrik zum Beispiel aufgemacht hat, wieder neu. Habe ich nur durch Hörensagen dann erfahren und nicht irgendwie über einen anderen Kanal. Also was ich mir mehr wünschen würde, dass man informiert wird, was wo geht. Also wo was ist. Weil manchmal denke ich mir, ich treibe mich relativ blind in der Stadt rum und entdecke dann manchmal durch Zufall so, ach hier und da ist ja noch was und so.
Wo möchtest du denn gerne informiert werden?
Naja, ich denke mal, heutzutage macht Social Media schon Sinn, so für eine Stadt. Also dass man so einen Kanal findet. Ich weiß, dass bei Facebook ja ab und an was gepostet wird,
Bist du bei
aber
Facebook?
nee, ja, ich bin noch angemeldet, aber so stiller User
Okay.
eher. Also nicht mehr aktiv. Ja, also ich nutze halt hauptsächlich Instagram. Und wenn man da, ich folge auch ein paar Seiten so, aber ich
Also
habe,
Forster Seiten.
genau,
Ja.
ja.
Was zum
Genau, dass
Beispiel,
man.
um jetzt mal, wer jetzt hier zuhört und die nicht wissen, dass Forst irgendwelche Instagram-Seiten hat?
Also Gründer Traumfabrik, den folge ich zum Beispiel, weil ich das total spannend finde, was die da so draus machen. Und weil ich es auch über dein Projekt mitbekommen habe. Und die Stadtforst hat ja, glaube ich, auch einen Channel. Also ich glaube
Mehrere.
Rosenstadt oder so. Ja, da gibt es mehrere.
Mehrere.
Was ich auch, also das finde ich zum Beispiel schwierig. Also mir würde so ein zentraler, vielleicht bekommt der Rosengarten einen extra Kanal, weil da ja dann doch nochmal andere Veranstaltungen sind
Der
oder so.
Rosengarten hat einen extra Kanal.
Genau.
Ja.
Gut, also bin ich echt noch nicht
Es
so gut
gibt
informiert.
Stadt Forst, dann gibt es Rosenstadt Forster Leben, dann gibt es Rosenkönigin und den Ostdeutschen Rosengarten. Also es sind vier Instagram-Kanäle.
Finde ich vielleicht zu breit gestreut.
Ja. Ich
Also
habe auch
aus
mal
meiner Sicht.
gefragt, warum. Die wollten das so ein bisschen aufteilen, was oder welches Thema oder welche Seite mit welchen Themen zu tun hat, weil die das nicht so mischen wollten. Und das gibt ja auch mehrere Stellen, die sich um die bestimmten Kanäle kümmern. Es ist ja nicht nur immer eine Stelle, die das komplette Marketing bespielt. Wo ich aber auch sagen würde, es wäre vorteilhafter aus meiner Sicht, wenn es eine Stelle geben würde, die das komplette Marketing für die Stadt Forst macht und nicht viele kleinteilige Stellen.
Es können ja auch mehrere Teams machen, aber alle haben Zugriff auf den einen Account. Ich meine, das geht ja auch, dass die da trotzdem Zugriff haben. Weil ich kann das in der Stadt, in der Großstadt verstehen. Dass Leipzig, wenn die einen Kanal hätten, das überhäuft wäre. Aber für unsere kleine Stadt reicht es, denke ich, an Veranstaltungen, die wir haben, dass es auf einem Kanal einfach ausgespielt wird.
Da kommt aber der nächste Punkt. Viele Veranstaltungen sind ja auch gar nicht von der Stadt.
Ah ja,
Na?
Problem.
Problem.
Ja, da sind wir
So,
beim Problem.
jetzt gleich wieder das nächste Problem. So, wenn du nicht weißt, dass eine neue Bar aufmacht, so, und dass die jetzt einen Instagram-Kanal oder sowas einrichten, wie würdest du es mitbekommen?
Ja. Na, nur durch Mundpropaganda. Das ist ja das Schöne in Forst, das ist alles so, also ist auch Grund für mich, warum ich hier zurückgekommen bin, dass es alles so muckelig ist. Also man kennt alle über drei Ecken und auch wenn man Schüler hat, die sind dann mittlerweile die Eltern irgendwie noch von meinem Bruder aus dem Freundeskreis und irgendwie kennen die mich, seitdem ich ein kleiner Knubs bin und jetzt ist man auf einmal Lehrkraft. Also einfach dieses, dass jeder jeden kennt und dieses Familiäre, das finde ich besonders hier eigentlich, ja. Also klar, jeder in seinem Dunstkreis irgendwo, nicht alle sind miteinander übelst dicke, aber man hat schon irgendwie so ein, ja, einen familiäres Flair hier. Ja, und
Könntest du dir
deswegen.
vorstellen, hier wieder wegzuziehen?
Nee. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon, also ich habe schon irgendwo Gründe wahrscheinlich. Aber ich könnte jetzt keinen Knaller einfach sagen, darum. Das ist, glaube ich, ein Gefühl einfach, warum ich nicht weg will. Ja, ich weiß da, also es lächeln auch viele, auch mit denen ich studiert habe, was ich eigentlich hier will. Aber ja.
Was ist denn für dich so die schönste Ecke, wo du dich am liebsten aufhältst?
Oh.
Gibt es da irgendwas Besonderes, wo du sagst, jedes Mal, wenn du da hinkommst, das ist so, wie du sagst, muckelig?
Ja. Ja, total. Also einerseits ist bei mir ganz, ganz viel Natur. Durch Hund. Also Euler Teiche hinten, diese ganze Gegend, wo du einfach losspazieren kannst, bist im Grün und alles ist still, weil das brauche ich als Ausgleich tatsächlich, weil unter der Woche so viel los ist. Und dann hat man da so ein Auszeitgefühl. Also ich finde, wir haben unheimlich schöne Ecken, wo man spazieren gehen kann, wo mal ein bisschen Wasser ist, wo du einfach runterfahren kannst. Was ich auch richtig, also es gehört dann nicht mal ganz zum Stadtkern. Ist der Jeder Badesee, oh, das liebe ich auch da. Einfach so, auch wenn der nicht mehr als Badesee genutzt wird. Aber das war für mich früher als Jugendliche ein totaler, also wenn man da lang spaziert ist, als man noch betreten durfte, war es echt einfach so schön. Fleckchen Erde, wo man einfach sich zurückziehen konnte. Ja.
Würden dir noch ein paar mehr, also Freizeiteinrichtungen oder so Areale, würde dir sowas noch fehlen hier?
Also, was ich mir richtig
Auch
wünschen
mitten in der
würde,
Stadt, sage ich mal.
ja, was vielleicht nicht in einer Stadt realisiert werden kann, aber was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich wirklich so ein Badesee, dass man eine Alternative hat zum Forster Freibad. Weil nicht jeder hat da, also es ist ja hauptsächlich auch für Familien und so und es ist sehr überladen und es ist auch super, dass das so angenommen wird, aber eben auch teilweise
Zu
überladen,
viel.
ja, zu viele Leute, man hat dann nicht so diesen Entspannungswert. Also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich irgendwo einen Badesee gleich ums Eck hätten, wo der so schön aufge.
Solche Wege.
Ja, ist dann schon ein bisschen weiter.
Also fährst du nicht immer schnell mit dem Fahrrad hin.
Nö. Da fährst du nicht schnell mit dem Fahrrad hin.
Also, Würdest du dir denn sowas wünschen? Also, dass Jete wieder vernünftig
Ja.
hergerichtet wird?
Ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Pläne für Jette anders wären.
Aber gut, das ist ja privat
Ich
alles.
weiß, ja. Das finde ich schade. Aber
Entschuldigung.
alles gut.
Mein Gott. Ah, okay.
Aber sowas direkt in der Innenstadt, was mir jetzt persönlich fehlen würde. Ja, man denkt.
Hättest du einen Grund, dich mit einer Picknickdecke in die Stadt zu setzen und dort einfach irgendwo entspannt ein Buch zu lesen oder einfach nur durch die Gegend zu gucken und die Leute anzugucken, die da.
Nee, da würde ich mich irgendwie, würde ich mir komisch vorkommen,
Aber
glaube ich.
warum? In Leipzig machst du doch so einen Park auch.
Ja, weil
Ne?
das weitläufiger ist.
Hm?
So eine Parkanlage in Leipzig ist extrem groß. So, jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich mich beim Stadtpark hinsetzen würde, da kommt irgendwie nicht das Feeling auf. Irgendwie. Weil es vielleicht auch zu begrenzt ist, weil wenn ich im Stadtpark bin, gucke ich von einem Tor zum anderen und sehe schon wieder Straße. Also es ist so ein Fleckchen Grün, was Schönes. Wenn man jetzt da in der Umgebung arbeitet und braucht mal jetzt kurz einen Spaziergang und so. Aber dass man mal wirklich so eine richtig, eine Parkanlage hat, wo Park sein, auch so ein Parkleben stattfindet.
Rosengarten ist ein Park.
Das stimmt. Aber es ist für mich ein Kulturpunkt mit einem Tor, wo man reinmarschiert, wo man in einer gewissen Saison dann auch logischerweise Eintrittsgeld bezahlt.
Auf der einen Seite, ja. Also
Ja,
du
genau.
hast, das ist, der Park ist ja zweigeteilt und dann
Richtig,
hast du die
ja,
Ausstellung und hast
genau.
ja die.
Richtig. Und ja, ich finde, für mich ist der Rosengarten nichts, wo ich mich, also das ist für mich zu, naja, zu heilig irgendwie. Das ist jetzt nichts, wo ich mich hinfläze mit einer Picknickdecke.
Zu etepetete, meinst
Genau,
du?
es ist zu gepflegt dafür. Also,
Also ist, ach, du brauchst es ein
na, ich
bisschen
finde, nee,
dreckig.
also ich finde es super, dass der Rosengarten gepflegt ist, aber ich finde, es ist halt wirklich was zum Angucken. Da muss man, also da kann man durchgehen, wenn man sich damit auskennt, ist das wahrscheinlich Highlight ohne Ende. Das ist was zum Durchmarschieren, zum sich berieseln lassen, mal was angucken. Aber ich finde nichts zum Hinflezen. Also da würde ich mir persönlich ein bisschen respektlos vorkommen, wenn ich da mitten zwischen den Röschen da meine Picknickdecke aufschlage. Weiß nicht, das ist für
Also
mich zu
ich
sortiert
glaube
dann.
auf der Rosenparkseite ja, also da gebe
Ja.
ich dir recht, aber auf der Wehrinselseite, ich sag mal so, da sind ja genug, gerade was so um die Bühne ist oder die Festwiese,
Ist auch
da ist ja
frei.
genug Platz, aber selbst
Ja.
da würdest du dich nicht hinsetzen?
Ja, ich weiß auch nicht. Es kann auch sein, dass es mir dann zu auf dem Präsentierteller ist.
Okay.
Ja, wenn man dann da so sitzt.
Das
Weil
ist
es
interessant,
macht
also
auch
das
kein anderer.
ist spannend, das habe ich auch noch, so noch nie gehört. Also
Ja.
ich meine, ich würde mich da auch nicht hinsetzen, weil ich auch
Ja.
einfach kein Wiesensitzer bin, davon
Ja.
mal abgesehen. Aber das habe ich, also finde ich wirklich spannend, dass du das so siehst.
Ja. Na, vor allen Dingen, man merkt ja auch, in Leipzig ganz anders, das kann man jetzt auch nicht vergleichen wahrscheinlich, da ist das normal. Da findest du im Park immer irgendwo ein Grüppchen, was irgendwas spielt, was irgendeinen Sport macht oder keine Ahnung, chillt, was isst, was trinkt. Das hast du ja hier nicht. Also ich glaube, es ist auch schwer. Wir sind da ja auch so ein, Menschen sind ja auch so eine Gruppenleute, die gehen dann so nach dem Gruppenzwang. Und wenn man sieht, dass das eigentlich cool ist, macht man es vielleicht selber auch. Aber wenn man sieht, dass da keiner ist, der die Initiative ergreift, sich da mal hinzuhocken und mit Freunden da was zu spielen, dann macht man das, glaube ich, auch einfach nicht.
Findest du vielleicht auch, dass der Rosengarten zu weit weg ist, um das aktiver zu nutzen? Weil so richtig Stadtkern ist es ja nicht.
Nö, das finde ich aber gut so.
Also du sagst, der Park da hinten, das ist schon, der sitzt schon genau an der richtigen
Ja,
Stelle.
ja. Ich finde, der Rosengarten für sein Image, für das, was Rosengarten ist, ist perfekt da, wo es ist. Aber wie du schon sagst, in der Innenstadt könnte sich auch gern sowas nochmal auf lockerer Ebene etablieren, finde ich. Also einfach eine Parkanlage, wo man vielleicht auch was machen kann, wo vielleicht auch mal ein Basketballkorb ist, wo man ja irgendwas einlädt zum Dasein. Ja.
Ja, also in der Stadt ein bisschen schwierig.
Ich
Also
weiß, ja.
da wo sie die Blöcke weggerissen haben. Also klar, wir haben unsere Freizeitanlagen, wir haben
Ja.
unsere
Ja.
Sportanlagen, gerade bei den Schulen, ehemalige Realschule
Ja.
oder zweite Grundschule. Aber ich persönlich nutze das jetzt nicht aktiv,
Ja.
muss ich ehrlich sagen. Gut, ich bin auch im Verein und wir haben unsere Hallen und
Ja,
wir
man
haben,
macht was. Ja.
ne? Wie war denn das bei dir damals so? Wie hast denn du deine Freizeit verbracht? Also du hast ja vorhin schon gesagt, du bist zur Sportschule gefahren oder
Ja.
ne, nicht zur Sportschule,
Zum
zum
Training.
Training nach Cottbus.
Genau.
Aber so hier in Forst, was gab's da als junger Teenager mitten in der Pubertät?
Also tatsächlich habe ich meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit dem Sport verschrieben. Ich war eigentlich, wann habe ich angefangen? Mit 7 oder 8. Spätestens mit 9 Jahren. Da war für mich Cottbus dann Training halt der Hauptmittelpunkt so. Und es war dann schon schwierig, wenn du dann, ich war noch die ersten Jahre am Förster Gymnasium, bevor ich dann an die Sportschule gegangen bin, wenn alle ins Freibad gefahren sind, du bist zum Training gejuckelt. So. Also ich habe dann vieles skippen müssen, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe das, glaube ich, nicht so erlebt wie ein anderer Jugendlicher, weil ich da ganz andere Prioritäten hatte. Und
Bereust
ja,
du das ein bisschen?
eigentlich nicht, weil ich merke immer, die anderen, ich habe jetzt nichts verpasst. Also, ob ich nun dann jeden Tag mit im Förster Freibad war, natürlich war das auch mal schön und ich habe mich, also ich auch am Wochenende, ich hatte ja noch nicht mit 10 Jahren am Wochenende Training, so war, krass war es dann doch nicht. Da war es dann auch mal cool, wenn man mal mit einer Gruppe da war. Habe ich das nie bereut, da fand ich das mega. Aber eigentlich habe mir mein Sport schon noch mehr gegeben, glaube ich. Aber dadurch habe ich eben so richtig Jugend und diesen krassen jugendlichen Lebensstil hier, glaube ich, gar nicht so richtig mitgemacht. Also wir waren auch mal auf Party, wir waren auch mal auf dem Forsterhof oder im Forsterhof bei einer Party. Das war aber auch so Ausnahme, weil Alkohol und Party war ja dann auch nicht so.
Aber dass du jetzt irgendwie in Jugendclub oder sowas warst du
Ich
nie.
war auch nie im Schülerfreizeitzentrum.
Ja, gut, was
Ja.
jetzt vielleicht auch
Und
nicht
einer
mehr ganz.
GS. Ja. Also, weil ich gar nicht die, ich hatte nicht die Zeit.
Aber du vermisst das auch nicht, oder du hättest, du würdest dir auch
Nö.
nicht wünschen, dass es anders wäre.
Nö.
Okay. Wenn du die Möglichkeit hättest oder die Macht hättest, einen Tag über alles zu bestimmen, was in der Stadt passiert. Die Bürgermeisterin dürfte dir nicht reinquatschen, die Verwaltung dürfte dir nicht reinquatschen und die Stadtverordnetenversammlung dürfte dir auch nicht reinquatschen. Ja, und das müsste, nachdem du gesagt hast, was gemacht wird, müsste es auch so bleiben und es darf nie wieder verändert werden. Was würde das sein?
Habe ich unbegrenzt finanzielle Möglichkeiten?
Unbegrenzt. Du darfst machen, was du möchtest.
Oh. Also ich glaube, ich würde erstmal alle Grundschulen, die wirklich bedürftig sind, würde ich jetzt mal Keule mitzählen. Auch die Mitte hat bestimmt ihre Reserven. Die würde ich erstmal komplett neu bauen.
Komplett neu.
Ja. Einfach komplett neu.
Am selben Standort oder?
Nö. Für Keune würde ich schon den Standort wählen, der jetzt auch zur Debatte steht.
Ja.
Neben der Turnhalle würde ich komplett neu bauen. Genau nach unseren Wünschen und Vorstellungen. Ich würde Lehrkräfte mit einbeziehen in der Planung und würde auch genau das machen, was sie sagen und nicht irgendwelche anderen Wege einschlagen. Ich würde definitiv auch irgendwo noch ein Jugendzentrum, entweder was schon Bestand hat, neu machen, weil ich finde es immer traurig, wenn ich an der GS vorbeifahre und das sieht so verfallen aus und als wenn da gar nichts mehr los ist. Also definitiv, das, was da ist, würde ich von mir aus auch neu bauen. Komplett. Dass Kinder und Jugendliche irgendwo einen Auffangort haben, wo sich alle sammeln und treffen, wo sie eine schöne Zeit haben und wo ich als Elternteil weiß, zum Beispiel, da sind sie jetzt, da machen sie ihr Ding, da sind sie glücklich, dann kommen sie auch behütet wieder nach Hause, kein Thema. Machen was Vernünftiges da, vielleicht, was ihnen auch Spaß macht.
Mehr oder weniger.
Ja. Oder vielleicht auch nichts Vernünftiges, aber haben einfach eine gute Zeit. Ja. Und auf jeden Fall, das Thema Skaterpark würde ich, glaube ich, auch auf nochmal aufgreifen. Ich meine, wenn ich unbegrenzte Möglichkeiten habe, würde ich auch den bauen. Also,
Alles an einem Tag.
pff, von mir aus.
Okay.
Ich muss es ja nur an dem Tag beschließen. Das kann ja länger dauern, oder?
Ja, okay, die
Oder?
Regeln haben wir nicht festgelegt, aber okay.
Ja, also es geht, ich meine, ich gehe schon Richtung Kinder- und Jugendbereich. Definitiv, ja.
Wie siehst du die Zukunft der Stadt, wenn du jetzt so an die Themen denkst, was du jetzt gerade aufgezählt hast?
Also ich sehe, dass wir noch was tun müssen, dass schon einiges irgendwo passiert. Aber ich sehe, dass da noch mehr irgendwie getan werden muss. Also ja, das würde ich mir zumindest wünschen, dass man eben Kinder und Jugendliche nicht mehr um den Wasserturm rum sieht oder irgendwo vorm Rewe hocken oder
Also die dürfen schon gern dort sein,
ja, die
ne?
dürfen
Aber
dort sein,
dort nicht
aber
ihre Freizeit, ja.
ja, dass sie da irgendwie, sie sitzt, warum sind sie denn da? Weil sie nicht wissen, wo man sonst cool abhängen kann. Also ist meine Meinung. Weil sonst hätte jetzt für mich der Wasserturm als Jugendlicher keinen, ja, da sind Bänke, aber es hat für mich jetzt nichts Reizvolles. So, das, da muss irgendwie für die Zukunft, wenn wir da wollen, wirklich, dass unsere Kinder und Jugendlichen sich hier wohlfühlen und vielleicht auch hier bleiben, dann muss da, glaube ich, noch mal ein bisschen was getan werden.
Wie siehst du das, wenn es so bleibt, wie es ist?
Ja.
Also Thema Jugendzentrum, Thema Skatepark, Thema Freizeitaktivitäten.
Ja. Ich glaube, die Stadt wird dadurch jetzt nicht attraktiver, wenn es so bleiben wird. Also, wenn ich mich jetzt als Elternteil reinversetze, natürlich spielt vieles eine Rolle, wo ich hinziehe, wo ich leben möchte, natürlich, wo ich mein Haus, wo ich bauen kann, was auch immer, das spielt natürlich eine Rolle. Aber es spielt auch eine große Rolle, wo meine Kinder zur Schule gehen sollen. Wie da so die Voraussetzungen sind, weil ich glaube, dass wenn jetzt Elternteile in unsere Schulen kommen, dass die da nicht unbedingt amused sind und sagen, ach ja, kann ich mir gut vorstellen, sondern eher, naja, wo denn sonst hin? Also habe ich so das Gefühl. Und dass man dann schon guckt, wo kann ich mein Kind in einem Sportverein unterbringen und wie sehen die Sportstätten aus und wo kann ich eigentlich sonst noch dafür sorgen, dass mein Kind eine gute Zeit hat als Elternteil, denkt man ja, oder als Familie, die in Forst lebt oder hierher ziehen will, denkt man ja, denke ich schon so, abgesehen davon, dass man natürlich auch einen Arbeitsplatz braucht und diese ganzen Sachen mal dahingestellt. Und das finde ich halt, deswegen finde ich das auch wichtig, dass dahingehend was getan wird. Ja, weil wir sonst wenig, naja, wenig Ziel wären, glaube ich, zum Wohnen und Leben.
Wir brauchen irgendwie noch was Positives jetzt zum
Ja,
Abschluss.
ja.
Wir brauchen noch was Gutes. Wie siehst du denn so deine direkte Zukunft hier in Forst?
Doch, die sehe ich eigentlich recht rosig. Also ich bin aus meinem Jugend- und Kinderbereich heraus. Für einen Erwachsenen sehe ich irgendwann ein Haus, Hof, Hunde. Und
Hunde.
Hunde, ja.
Okay.
Ja, vielleicht Hunde. Und vielleicht auch später mal Kinder. Und ja, einfach ein ruhiges Leben, wo man einen Rückzugsort hat. Und dass man auch mal in die Stadt fahren kann und alle 5 Minuten jemand abgrüßt, weil man den eben kennt und man hält mal ein Pläuschchen oder man trifft sich dann doch noch mal wieder und geht einen Kaffee trinken oder was weiß ich. Also ich finde, aus unserer Perspektive als Erwachsenen habe ich definitiv weniger Baustellen und denke mir, also bin da sehr positiv eigentlich, ja.
Okay.
Ja.
Ich denke, das ist ein guter Abschluss.
Ja.
Ich denke, das ist ein guter Abschlusssatz, wo den wir auch so stehen lassen können. Isi, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass
Gerne.
du mal ein bisschen den Lehrerberuf aus deiner Perspektive mal, aus deiner jungen, frischen Perspektive in Anführungsstrichen, mal so ein bisschen beschrieben hast. Ja, danke.
Kein Problem, gerne.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Alles klar, dank dir. Das war's für diese Woche mit Kleinstadt Vibes. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge ein bisschen was für euch mitnehmen und ja, vielleicht denkt ihr auch ein bisschen drüber nach, wie ihr eure Freizeit hier so verbringt, wie ihr das Leben hier in Forst so seht, was ihr euch wünschen würdet oder ja, was es tatsächlich eigentlich gibt und die ihr vielleicht auch gar nicht so wahrnehmt. Ne? Easy hat's ja angesprochen. Es gibt Sachen, aber irgendwie nimmt man das nicht wahr. Vielleicht geht ihr doch einfach nochmal durch die Stadt und schaut euch mal ein bisschen um, was wir denn hier wirklich alles so haben. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, dann abonniert ihn doch gerne auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Um den Podcast zu unterstützen, bewertet ihn doch gerne mit 5 Sternen und wenn ihr zu den Folgen etwas sagen möchtet, schreibt doch gerne einen Kommentar darunter. So kann ich auch mal sehen, was ihr vielleicht zu diesem oder zu anderen Themen zu sagen hättet. Kleinstadt Vibes kommt jeden Sonntag neu auf Spotify und Apple Podcast. Dieser Podcast ist eine freie Produktion von Studio 2.0.